Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, bei den Paralympischen Spielen in den USA vor einigen Jahren, da gab es einen ganz besonders bewegenden Moment. Es war beim 400-Meter-Lauf der Männer. 8 Behinderte laufen los. Vielleicht nicht elegant, aber sie laufen, jeder mit seinem Handicap. Und kurz vor dem Stil stürzt plötzlich der führende Läufer. Und der zweite rennt nicht einfach vorbei, er hätte den Sieg sicher gehabt, sondern er läuft auf den Gestürzten zu, richtet ihn mühsam auf, greift ihn unter die Arme und zu zweit humpeln sie weiter. Und dann kommen auch schon die anderen heran. Und auch sie laufen nicht einfach an den beiden vorbei, sondern auf sie zu. Alle greifen sich unter die Arme, den Gestürzten haben sie in ihrer Mitte. Und so laufen und schleppen sie sich gemeinsam zum Ziel. Liebe Gemeinde, ist das nicht ein schönes Bild für die Kirche? Einer hilft dem anderen, damit jeder ans Ziel kommt. Nicht Erster sein zu wollen, nicht nur an sich selber denken, sondern darauf bedacht zu sein, dass alle anderen auch mitkommen. In der Gemeinde Jesu kommt es nicht darauf an, dass einer am Ende der beste und der strahlende Sieger ist, sondern dass alle, auch die Schwachen und Kleinen, gemeinsam das Ziel erreichen. Der eigentliche Glanz der Gemeinde, das ist die Liebe. Und so schreibt es auch Paulus im 4. Kapitel des Epheserbriefes: Als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt alle gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allem steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Liebe Gemeinde, wenn man diese Sätze hört, dann könnte man auf den Gedanken kommen, ist es überhaupt gut, dass es so viele verschiedene Konfessionen gibt? Hat Martin Luther und die Reformation nicht einen Spaltpilz in die Kirche gebracht, den es so vorher nicht gab? Und müssten wir die Kirchentrennung nicht rückgängig machen, um zu einer Einheitskirche zurückzukehren? Ja, es stimmt, vor 500 Jahren brachte Martin Luther einen Stein ins Rollen, der die Einheit der damaligen Kirche ins Wanken brachte. Luther war überzeugt, für die Wahrheit des Evangeliums zu kämpfen, und das bedeutete in seinem Fall, sich auch gegen den Papst und sogar gegen den Kaiser zu stellen. Er sollte seine Schriften widerrufen. Eine Einheit um jeden Preis konnte er sich nicht vorstellen. Und eine Einheit um jeden Preis kann es in der Kirche auch nicht geben. Die Einheit darf niemals auf Kosten der Wahrheit gehen. Man kann heute beklagen, dass die Einheit der Kirche durch die Reformation verloren gegangen ist. Aber gleichzeitig kann man sich darüber freuen, dass sich die Wahrheit ihren eigenen Weg gesucht hat. Mit der Reformation begann eine nicht mehr aufzuhaltende Entwicklung, die für Freiheit in Glaubensangelegenheiten eintrat und sich gegen kirchliche Bevormundung richtete. Im Zuge der Reformation sind protestantische Kirchen neben der katholischen Kirche entstanden und sie haben die Gläubigen vor eine echte Alternative gestellt. Heute gibt es weltweit etwa 50.000 verschiedene christliche Kirchen, so habe ich es gelesen. Ein Ausdruck der geistlichen Vielfalt, aber ganz gewiss auch von mangelndem Konsens. Martin Luther selber lag es fern, eine neue Kirche zu gründen. Er wollte die bestehende reformieren, also zu ihrem biblischen Ursprung zurückführen, sie also erneuern. Aber leider war das zu seiner Zeit nicht möglich. Luther wurde als Ketzer betrachtet, seine Lehren wurden offiziell verworfen und am 3. Januar 1521 wurde er aus der katholischen Kirche exkommuniziert. Zwischen dem katholischen und dem evangelischen Glauben begann fortan ein heftiger Streit, der noch Jahrhunderte andauern sollte. Wir sprechen vom Zeitalter der Konfessionalisierung, das Zeitalter, das auf die Zeit der Reformation folgte. Die verschiedenen Konfessionen taten sich wirklich schwer. Obwohl sich die Landesfürsten im Augsburger Religionsfrieden vom 25. September 1555 in gewisser Hinsicht einigen konnten. Es gab das Reformationsrecht des Landesfürsten, cuius regio eius religio, also die Konfession des Landesfürsten bestimmte auch die Konfession der Bewohner, bei gleichzeitigem Recht, das Land zu verlassen, das jus emigrandi, also man durfte auswandern, das war sozusagen die einzige Freiheit, die man damals hatte. Das katholische und das lutherische Glaubensbekenntnis galten seit diesem Augsburger Religionsfrieden offiziell als gleichberechtigt, nicht jedoch das Reformierte. Der Augsburger Religionsfriede ließ allerdings noch einige Fragen offen. Wie war es in den freien Reichsstädten, wenn da die Konfession gewechselt wurde? Und viele andere Fragen waren nicht geklärt. Unter dem offiziellen Friedensschluss wuchs ein gewisser Unmut. Die konfessionellen Unterschiede spielten eine immer größere Rolle, auch in politischen Fragen. Und die Lage schaukelte sich langsam wieder hoch. Und sie entlud sich schließlich im Dreißigjährigen Krieg, in dem etwa 40% der Landbevölkerung ihr Leben lassen mussten. Neben den direkten Gräueltaten des Krieges waren es vor allem Hunger und Seuchen, die für das Massensterben verantwortlich waren. In den Städten lagen die Opferzahlen etwas niedriger, bei etwa zwischen 20 und 30%. Erst im Westfälischen Frieden konnte dann der Krieg um Religion und Macht endlich beigelegt werden. Neben der katholischen und der lutherischen wurde nun auch die reformierte Konfession im Reich als gleichberechtigt anerkannt. Mit unterschiedlichen Konfessionen haben wir in Deutschland also keine allzu guten Erfahrungen gemacht. Die Auswirkungen dieser kriegerischen Auseinandersetzungen hielten noch lange an. Und ältere Gemeindeglieder können noch erzählen, wie sich auch bei uns noch vor einigen Jahrzehnten evangelische und katholische Christen regelrecht angefeindet haben. So tief sind die Gräben gewesen. Aber das liegt, denke ich, nicht an der Tatsache, dass es verschiedene Konfessionen gibt, sondern an der Art, wie wir mit diesen Unterschieden umgehen. Warum fällt es so schwer zuzulassen, dass es eben verschiedene Möglichkeiten gibt, das Christsein zu leben? Ob katholisch, lutherisch oder reformiert, ob freikirchlich oder charismatisch, wir sollten uns gegenseitig respektieren. Denn die Vielfalt der Kirchen kann durchaus als Bereicherung angesehen werden. Nicht die Vielfalt der Kirchen ist das Problem, sondern die Art und Weise, wie wir mit dieser Vielfalt umgehen. Das Neue Testament fordert uns Christen dazu auf, in Liebe und Respekt miteinander umzugehen, um die Einigkeit im Geist zu suchen. Nochmal zurück zu dem Bild der 400-Meter-Läufer. Jede Konfession steht für einen dieser Läufer. Und jeder läuft ebenso gut er kann. Und wenn einer hinfällt, sollten wir uns nicht darüber freuen, sondern zu ihm hingehen und ihm aufhelfen. An dieser Stelle hat sich zwischen evangelischen und katholischen Christen, glaube ich, vieles getan. Auch wenn eine Kircheneinheit noch in weiter Ferne liegt, vor Ort ist ein ökumenisches Miteinander möglich. Wir haben, glaube ich, gelernt, dass es nicht darum geht, als Sieger gegenüber anderen Konfessionen zu triumphieren, sondern dass wir uns miteinander für die Sache des Glaubens einsetzen. Ich glaube, Ökumene lebt von Begegnungen, lebt von gemeinsamen Gottesdiensten und Veranstaltungen. Ich glaube nicht, dass die Einheit zwischen evangelischer und katholischer Kirche das Ziel sein kann, denn selbst wenn das gelänge, blieben noch 49.999 andere Konfessionen übrig. Anglikanische und orthodoxe Kirchen, wie auch die vielen Pfingstkirchen, die übrigens weltweit am stärksten wachsen. Die Einheit der Kirche wird immer eine Einheit in Verschiedenheit sein. Und diese Verschiedenheit gilt es zu respektieren und die Christen in den anderen Konfessionen zu achten. Ein bleibender, bestehender Unterschied zwischen evangelischen und katholischen ist das Amtsverständnis. Während es in der katholischen Kirche den geweihten Stand der Priester gibt, sprach Luther dagegen von einem allgemeinen Priestertum. Was hatte er damit gemeint? Für Luther stand fest, es gibt keinen geistlichen Stand, der Gott irgendwie näher wäre als der Rest der Christenheit. Denn durch die Taufe und durch den Glauben sind alle Christen auf einer Stufe. Da darf es keine Einteilung in Kleriker und Laien mehr geben. Um das zu verdeutlichen, machte ein Pfarrer einmal folgendes Experiment. Er befestigte am Eingang zur Kirche ein Schild mit der Aufschrift »Nur für Geistliche«. Und keiner der Gottesdienstbesucher wagte es, durch diese Tür die Kirche zu betreten. Alle gingen also durch den Nebeneingang und kamen in die Kirche. Der Pfarrer predigte dann darüber, dass es in der evangelischen Kirche eben keinen besonderen geistlichen Stand gibt, sondern dass wir alle von Christus berufen sind, priesterlich zu leben. Am Ende verließen alle die Kirche durch den Eingang mit der Aufschrift »Nur für Geistliche«. Martin Luther war getragen von der Sehnsucht nach einer veränderten Kirche. Eine Kirche ohne Bevormundung der Gläubigen, eine Kirche ohne Trennung in Kleriker und Laien, eine Kirche, die mitten im Leben der Menschen steht und die die frohe Botschaft von der freien Gnade Gottes an alles Volk ausrichtet. Luther selber hat viel auf den Weg zu solch einer Kirche beigetragen, aber er hat auch in seiner Theologie, so Klaus Douglas, eine Lücke hinterlassen. Und da zitiere ich jetzt mal aus dem Buch, das wir zurzeit lesen. In seiner Auseinandersetzung mit den sogenannten Schwärmern versäumte er es, das, was das Neue Testament über die Charismen sagt, in seine Lehre vom allgemeinen Priestertum zu integrieren. Lediglich der reformierte Heidelberger Katechismus von 1563 greift diese Thematik auf, wenn er auf die Frage, was verstehst du unter der Gemeinschaft der Heiligen, folgende Antworten gibt. Erstens, Alle Glaubenden haben als Glieder Gemeinschaft an dem Herrn Christus und an allen seinen Schätzen und Gaben. Zweitens, darum soll auch jeder seine Gaben willig und mit Freuden zum Wohl und Heil der anderen gebrauchen. Hier wird also schon ein gabenorientierter Gemeindeaufbau beschrieben im Heidelberger Katechismus, den es leider so konsequent umgesetzt nur selten gegeben hat. Hier liegt meines Erachtens ein Ansatz für eine zeitgemäße Kirchengestaltung. Wenn die evangelische Kirche diesen Ansatz beherzigt hätte, stünde sie heute anders da, sagt Douglas. Aus dem Gedanken des allgemeinen Priestertums müsste sich also ein Leitungsmodell von Kirche ergeben, bei dem nicht eine Person die Gemeindeleitung innehat, sondern ein Team von Christen, so wie es sich in reformierten Gemeinden durchgesetzt hat. Ein Presbyterium leitet die Kirche, und das ist, glaube ich, gut biblisch, dass eben nicht einer alleine entscheidet, sondern ja, ein ganzes Team von Christen, weil jeder unterschiedliche Begabungen mitbringt. So wie es auch im Epheserbrief heißt, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. So versteht die Bibel Gemeindeleitung als Zurüstung, um für alle, nämlich die Gläubigen in ihren Dienst zu stärken. Also nicht von oben herab Entscheidungen zu treffen, sondern was bringt uns als Gemeinde weiter? Ein Grundsatz der Reformation war ja, dass die Kirche beständig zu reformieren sei. Und wenn wir in diesem Jahr 500 Jahre lang zurückblicken auf die Reformation, dann kann das für uns nicht bedeuten, dass wir nicht fragen, wie sich Kirche heute ändern müsste. Denn das ist das, was wir aus der Reformation lernen können, zu fragen, welche Gestalt unsere Kirche heute braucht. Und der Ansatz bei einer mündigen Gemeinde, bei der jeder sich mit seinen Gaben und Fähigkeiten einbringen kann, und das Verständnis von Gemeindeleitung als einem Team von Menschen mit verschiedenen Begabungen, ich glaube, das können Schritte auf dem richtigen Weg der Kirche sein. Dann sind wir alle zusammen unterwegs, so wie die 400-Meter-Läufer bei den Paralympischen Spielen. Dann sind wir nicht gegen andere Konfessionen am Start, sondern für Christus, der uns in diese Welt als seine Jünger gesandt hat. Und ich denke, ich kann auch nur einige Impulse geben. Wir werden sicher weiter gemeinsam an diesen Fragen dranbleiben im Presbyterium. Wir haben ja noch ein Wochenende vor uns, da haben wir uns das auch vorgenommen. Wir brauchen das Gebet aller Gemeindeglieder, damit wir den Weg gehen können, den Gott uns zeigen will. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.